Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Nach langem Warten und großen Kämpfen der mittelamerikanischen Originalvölker gegen Ausbeutung und gegen die Plünderung ihrer Territorien haben sie endlich die Heilung ihrer Pein gefunden. Das heißt, gefunden hat sie ein Gesandter der höheren Mächte. Einer von unten hat es jedoch geschafft, zu großen Ehren zu kommen. Der Gesandte heißt Johannes Paul II., seines Zeichens Chef im Vatikan und Mittler zwischen ganz oben und ganz unten. Der Ausgezeichnete hieß Juan Diego. Er wurde in dem Land geboren, das heute Mexiko heißt, und er wurde vom Papst Ende Juli dieses Jahres heilig gesprochen, weil er 1531 das Bildnis der Heiligen von Guadalupe, Schutzpatronin aller Mexikaner und Mexikanerinnen, erblickte. Visionen eben. Lieblich friedliche Visionen, die Menschen haben, die die Hände auf den Schoß legen, statt sich ins Zeug zu legen und gegen die Ungerechtigkeit zu kämpfen. Nun hofft Mensch, dass sich San Juan Diego in das große Vorbild der Indianer verwandelt habe, in so eine Art Pelé des Geistes. Da aber Johannes Paul II. Trotz Parkinsons und Arthritis keine Opfer scheut, wenn es um die Armen geht, hat er als Zugabe zwei weitere Indianer selig gesprochen. Diese aber fielen im Kampf. Im Kampf für das katholische Glauben, selbstverständlich. Nun war der Papst froh, wieder das Gute getan zu haben. Er verabschiedete sich von diesem nun gesegneten Land Mexiko mit wehmütiger Worte.
Ich bedauere, dieses schöne Land zu verlassen. Ich wiederhole die Verse eines populären Liedes auf Spanisch. Ich gehe, aber ich gehe nicht. Ich gehe, aber ich bleibe nicht abwesend. Denn selbst wenn ich gehe, bleibe ich mit dem Herzen.
Der jesuitische Priester Ismael Moreno, Leiter dieses Ordens in Honduras, zeigte sich skeptisch ob der politischen Wirkung des päpstlichen Zeichens.
Die Heiligsprechung wäre eine Stütze der Indianer, wenn die Kirche ihre legitimen Forderungen unterstützen würde. Stattdessen kann sie aber auch dazu dienen, eine oberflächliche Kirche zu rechtfertigen, sofern keine konkreten Verpflichtungen folgen.
Moreno hat auch Zweifel gegenüber der Regierung in der Region.
Ich habe große Zweifel. Die politische Kaste in Mexiko und Mittelamerika vertritt die Interessen des IWFs, der amerikanischen Freihandelszone ALCA, des Planes Puebla Panama. Für diese Gruppen sind es Worte, die der Wind verweht. Und die Worte des Papstes können demagogisch angewandt werden. Sie würden nur Wert bekommen, wenn sie von den indigenen Organisationen artikuliert würden.
Nicht verweht, sondern wehend im Winde, flatterten diesmal keine rote oder schwarz-rote Fahnen, nur weiß-gelbe. Der 82-Jährige spreizte seine Flügeln aus, stieg in seinem weißen Wagen, sagte »Schönes Mexiko, Gott segne dich« und flog von dannen.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Herzlich willkommen. Ihr hört das Onda Info Nummer 40. Nachdem der Papst nun abgereist ist, herrscht in Lateinamerika wieder der harte Alltag. Insbesondere in Uruguay, das nun in den Sog der Finanzkrise von Argentinien geraten ist. Und in Kolumbien, wo immer mehr Polizisten und Soldaten die Straßen unsicher machen. Doch es gibt auch richtig erfreuliche Neuigkeiten. In Mexiko ist es einem rebellischen Dorf gelungen, den Bau eines Großflughafens zu verhindern. Und in Florida verurteilte erstmals ein Gericht Ex-Militärs aus El Salvador wegen Menschenrechtsverletzungen.
In Kuba wurde der ehemalige Außenminister Roberto Rubaina aus der regierenden kommunistischen Partei ausgeschlossen. Während die Regierung bislang über die Gründe schweigt, soll es gerüchteweise Korruptionsvorwürfe gegen Rubaina geben, der außerdem fehlender Loyalität gegenüber Castro und der Revolution beschuldigt wurde. Der als unorthodox geltende Rubaina, war bis 1999 der jüngste kubanische Außenminister gewesen und hatte nach seiner Absetzung von diesem Posten weiterhin dem Politbüro angehört.
In Kolumbien schreitet die Militarisierung der Städte voran. Im Vorfeld des Amtsantritts des neuen, erzkonservativen Präsidenten Álvaro Uribe am 7. August startete die Polizei ein neues Sicherheitsprogramm. 11.000 Polizisten und Soldaten patrouillieren jetzt durch die Straßen der Hauptstadt Bogotá. Die Beamten fahnden in erster Linie nach Mitgliedern der beiden Guerilla-Bewegungen FARC und ELN. Angeblich haben sie bereits 8 bewaffnete Guerilleros festgenommen. Zudem durchsuchen die Polizisten öffentliche Gebäude und die Kanalisation nach Sprengstoff. Es wird erwartet, dass die Guerilla den neuen Präsidenten Álvaro Uribe mit einer Serie von Anschlägen begrüßen wird. Uribe plädiert für ein hartes Vorgehen gegen die Guerilla und lehnt jegliche Verhandlungen ab.
Dass Widerstand sich lohnt, haben die Bewohnerinnen und Bewohner von San Salvador Atenco bei Mexiko-Stadt bewiesen. Das Großflughafenprojekt, gegen das die Bauern in den letzten Wochen und Monaten erbittert protestiert hatten, wurde Anfang August von der mexikanischen Regierung zurückgenommen. Es soll nun an anderer Stelle gebaut werden. Seit dem 11. Juli waren die Proteste eskaliert und die mit Macheten bewaffneten Bauern hatten unter anderem Mitarbeiter einer Baufirma und die örtliche Polizei festgenommen. Auch auf eine Erhöhung der Entschädigungssumme für das Land, das die Regierung enteignen wollte, ließen sie sich nicht ein, da sie auf keinen Fall ihre Lebensgrundlage verlieren wollten. Die Verhandlungen mit den Protestierenden seien zu langwierig und zu kostspielig gewesen, begründete der mexikanische Verkehrsminister Cerisola die Entscheidung von Präsident Vicente Fox. Bleibt abzuwarten, wie die nächste Gemeinde reagiert, die nun mit dem geplanten Flughafenprojekt konfrontiert werden wird. Die Finanzkrise in Argentinien beginnt sich auf die Nachbarländer auszuweiten. Ende Juli wurden auch in Uruguay die Banken auf Anordnung der Zentralbank geschlossen. Der Grund hierfür war, dass die Banken nicht mehr liquide sind. Innerhalb des letzten halben Jahres hatten argentinische Anleger ihre Konten in Uruguay geplündert. Sie hatten ihr Geld in dem Nachbarland angelegt, um es vor den einheimischen Steuerbehörden zu verbergen. Angesichts dieser Entwicklungen flüchteten auch viele Uruguayer in ausländische Kapitalanlagen. Die Folgen? Die Devisenreserven der Zentralbank schrumpften von 3,1 Milliarden auf ein Fünftel, während die Auslandsschulden auf über 9 Milliarden US-Dollar anwuchsen. Ein für die kommenden Monate bewilligter IWF-Notkredit in Höhe von 2,3 Milliarden soll ein kurzes Atemholen ermöglichen, mehr aber auch nicht. Wie auch in Argentinien beginnen nun die Menschen in Uruguay Supermärkte zu plündern, um über die Runden zu kommen. Doch es entwickeln sich auch neue oder schon bekannte Formen der Solidarität, um den Alltag zu bestehen, wie Marcelo Zurita aus Montevideo berichtet.
So wie in Argentinien beginnt man in Uruguay fantasievolle Ideen zu entwickeln, um in Zeiten der Krise zu überleben. Zum Beispiel ist der Tauschhandel im Osten des Landes schon üblich. Seit einigen Wochen gibt es sogenannte Freundschaftstüten, die aus einem Familienkorb mit Grundnahrungsmitteln bestehen, für den man nicht zu tief in die Tasche greifen muss. Er enthält Zucker, Mehl, Matheblätter, Milch und andere Nahrungsmittel. Und es tauchen wieder die Merenderos auf, öffentliche Kantinen, in die Frauen, die Männer, Erwachsene, die Kinder gehen, die dann natürlich zu spät zur Schule kommen, weil sie noch frühstücken müssen.
Erstmals hat ein US-Gericht ausländische Ex-Militärs, die ihren Wohnsitz in den USA haben, wegen Menschenrechtsverletzungen zur Zahlung einer Entschädigung verurteilt. Die beiden früheren Generäle der Armee El Salvadors waren wegen der Folterung von 3 Oppositionellen, die heute ebenfalls in den USA leben, angeklagt. Es handelt sich um die Ex-Generäle Carlos Vides Casanova, ehemaliger Chef der Nationalgarde seines Landes, und den ehemaligen Verteidigungsminister José Guillermo García. Beide wurden Mitte Juli vom Bundesgerichtshof im Bundesstaat Florida zur Zahlung von mehr als 54 Millionen US-Dollar Entschädigung an die drei Folteropfer verurteilt. Im November des Jahres 2000 saßen die beiden Ex-Generäle schon einmal auf der Anklagebank, wurden jedoch von einem Strafgericht freigesprochen. So sahen sich die Kläger nun gezwungen, ihre Forderungen mit einem Paragraphen zu begründen, der 1992 in die zivile Rechtsprechung der USA aufgenommen wurde. Dieses Gesetz erlaubt Klagen gegen Ausländer mit Wohnsitz in den USA, wenn diese verdächtigt werden, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Die beiden Ex-Generäle beteuerten während des Prozesses, nichts über die Anwendung von Folter während des Bürgerkrieges in El Salvador gewusst zu haben und fügten hinzu, dass sie diese Verbrechen sonst verhindert hätten. Carlos Mauricio, einer der drei Ankläger, widerspricht dieser Aussage. Er ist überzeugt, die hohen Offiziere hätten von Anfang an gewusst, was in dem mittelamerikanischen Land vor sich ging.
Als er Verteidigungsminister in El Salvador war, lagen nicht zwei oder drei Leichen auf der Straße, sondern Hunderte. Die Zahl der Toten von 1979, als sie die Macht an sich rissen, bis 1981, wird in mehr als 30.000 beziffert.
Benjamin Cuellar, Leiter des Instituts für Menschenrechte der Katholischen Universität El Salvadors, zeigte sich zufrieden mit dem Urteil und freute sich, dass der lange Kampf um Gerechtigkeit Erfolg hatte.
Die Freude über dieses Urteil ist zwiespältig, denn in unserem Land sind die Institutionen immer noch nicht imstande, unabhängig von ihrem Einfluss und ihrer Macht diejenigen auf die Anklagebank zu bringen, die Verbrechen begangen haben. Wir kämpfen auch schon lange Zeit darum, Gerechtigkeit im Falle der Jesuiten zu erreichen.
Im November 1989 wurden sechs Jesuiten und eine Hausangestellte auf dem Campus der Katholischen Universität in San Salvador, der Hauptstadt El Salvadors, ermordet. Bis jetzt haben die Gerichte nur zweitrangige Militärs verurteilt, die in den Fall verwickelt waren. Allerdings bleiben auch die Folterer Carlos Vides Casanova und José Guillermo García nach ihrer Verurteilung in Florida weiterhin auf freiem Fuß. Denn es war nur ein Zivilprozess. Sollten sie aber die auferlegte Entschädigungssumme nicht aufbringen können, droht ihnen die Ausweisung in Richtung El Salvador.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.